Liebe Freunde, neulich hörte ich, wie zwei Familienväter sich unterhielten. Und der eine beschwerte sich, dass seine Jungs sich nicht richtig waschen. Und da sagt der andere, das kenne ich von zu Hause auch. Wenn ich mal was verstecken will, da lege ich das bei uns ins Waschbecken. Dort findet das keiner. Zum Glück hat Gott, unser Vater, sich nicht versteckt. Und jeder, der will, der kann ihn finden. Und ich wünsche allen unter euch, die Gott nicht kennen, dass sie ihn heute hier in diesem Gottesdienst finden. Ich begrüße euch alle zum 120. Jugendgottesdienst. Guten Abend. Nur noch ein paar Ansagen. Erstens, wer Interesse hat, an einer christlichen Spielschar mitzumachen, an einer christlichen Theatergruppe, der kann sich nach dem Gottesdienst mal hier vorne melden, hier wo dieser goldene Taufstein ist, an dieser Stelle. Zweitens, an der Ostsee gibt es ein Rüstzeitenheim, Bössow, dafür haben wir auch schon viel gesammelt hier. Das muss schließen, wenn sich kein Mitarbeiter in der Küche meldet. Die suchen eine Köchin bzw. einen Koch. Wenn jemand von euch jemanden weiß oder eine Idee hat, bei mir bitte melden. Drittens, wir haben eine Kinderbetreuung. Die Kinder können nachher, bevor die Predigt losgeht, dann da hinten am Ausgang abgegeben werden. In dem Raum oben hinter der Orgel ist die Kinderbetreuung. Viertens, wer von euch schon mal gefahren ist in Richtung Leipzig und durch Espenhain gefahren ist, der weiß ganz genau, auch wenn man alle Autoscheiben dicht zumacht, muss man es trotzdem riechen, was dort los ist. Dort wird Braunkohle gefördert und verarbeitet, aber dieser Gewinn, der wird erkauft durch eine katastrophale Umweltschädigung. Es gibt seit einiger Zeit eine Aktion für Espenhain, 1 Mark, und man kann das mit einer Unterschrift noch bestätigen, und diese Unterschriften werden gesammelt, im Moment sind es ungefähr 10.000 Stück, und die sollen eines Tages dort übergeben werden und dieses Geld soll dort für Espenhain eingesetzt werden. Sicher wird sich mit dem bisschen Geld in Espenhain nicht viel ändern, aber es soll ein Zeichen gesetzt werden, dass dort etwas anders wird. Wer also von euch sich an dieser Aktion beteiligen möchte, 1 Mark für Espenhain und seine Unterschrift, die werden übrigens dort nicht abgegeben, die Unterschriften, sondern nur vorgelegt. Der kann da hinten, wenn er rausgeht, geht in dem Raum links, liegen die Listen aus und kann man auch die Mark abgeben. So, der nächste Gottesdienst wie immer am 2. Sonntag im Monat, also der 14. Mai, das ist der Pfingstsonntag. Es bleibt aber beim Gottesdienst zu Pfingsten, wie immer im Mai mit Pater Thomas. Jetzt kommen die Fragen. Ihr wisst ja, dass wir einen Fragekasten aufgestellt haben und man da seine Fragen reinwerfen kann. Übrigens ist der wieder aufgestellt. Und das letzte Mal waren Fragen drin, die will ich jetzt beantworten. Nummer 1. Sind Träume Einbildung oder eine Eingebung von Gott? Ist es ein Aberglaube, wenn man seine Träume verschweigt, in der Hoffnung, dass sie in Erfüllung gehen? Träume sind keine Einbildung, sondern das sind verschlüsselte Botschaften deines Unterbewusstseins an dich. Die sind ein Teil von dir und gehören zu deinem Leben. Es kann vorkommen, dass Gott durch Träume spricht. Die Bibel hat da viele Beispiele. Aber normalerweise, das sind nämlich Ausnahmen, redet Gott zu uns durch sein Wort. Darauf verlass dich. Und Träume verschweigen in der Hoffnung, dass sie in Erfüllung gehen, also das ist nun tatsächlich Aberglaube. Hier ist eine Frage zu einer Predigt von mir. Da habe ich gesagt, oder soll ich sinngemäß gesagt haben, es reicht, wenn man 5 Minuten, bevor man stirbt, sich zu Jesus bekennt. Also schönes Leben auf der Erde, schönes Leben im Paradies. Wie stehen Sie dazu? Ich habe gesagt, dass es wichtig ist, den Namen von Jesus zu kennen und habe dann, ich zitiere mich jetzt selber, gesagt, für den Anfang genügt das, übrigens auch für das Ende. Wenn es ans Sterben geht, ist das das Lösungswort, das dir das Tor zur Ewigkeit öffnet. Aber heute reden wir ja nicht über das Ende, sondern über den Anfang. Fang an, an diesen Namen zu glauben. Also Leute, man kann mir manches vorwerfen, aber ich gehöre jedenfalls nicht zu denen, die zu den Leuten sagen, es genügt, wenn du dich 5 Minuten vorm Sterben auf dem Sterbebett bekehrst. Sondern ich bin bekannt dafür, dass ich sage, wenn Gottes Ruf dich trifft, dann bekehre dich sofort, jetzt, heute, auf der Stelle. Und deshalb habe ich auch in der Predigt gesagt, fang an, an diesen Namen zu glauben. Wisst ihr, je älter der Mensch wird, umso schwerer fällt es ihm, sein Leben umzustellen, sich zu bekehren. Und wer nicht ein Leben lang sich eingeübt hat, mit Jesus zu reden, dem wird das auf dem Sterbebett äußerst schwer fallen. Und deswegen ist es wichtig, dass man als junger Mensch zu Gott kommt. Denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend, empfiehlt uns die Bibel. Nächste Frage: Können Faschingsfeiern in unseren jungen Gemeinden aus biblischer Sicht gemacht werden? Das kommt darauf an, wie gefeiert wird. Also wenn zu viel Alkohol dabei ist und einer dem anderen die Freundin ausspannt, dann bestimmt nicht. Die 10 Gebote Gottes gelten auch während der Faschingszeit. Ansonsten sehe ich das nicht so verbissen. Fasching kommt zwar aus dem Heidentum, zum Beispiel der Faschingsgruß Helau, das heißt ja eigentlich Fahr zur Hölle, aber das denkt keiner mehr dran, aber es ist wirklich so. Ja, das so heißt das wirklich, das ist der Sinn. Also wie gesagt, das kommt aus dem Heidentum, auch von dort kommt vieles, die Orgel und die Glocken kommen auch aus dem Heidentum. Es kommt immer darauf an, wie ich als Christ etwas verwende. Wir leben in einer Zeit und in einem Land, wo wir nicht viel zu lachen haben. Und da finde ich, da ist ein Faschingsabend mit unbeschwerter Fröhlichkeit in der jungen Gemeinde schon ein echter Kulturbeitrag. Natürlich dürfen Christen lachen, drum dürfen sie auch Fasching machen. Doch Sex und Saufen sind tabu, denn Gott drückt nie ein Auge zu. Tata, tata. Letzte Frage: Warum gibt es in eurer Band kein Schlagzeug und keine Orgel? Schlagzeug zu laut, Orgel zu teuer. Außerdem brauchen wir das nicht. Man kann doch die Schlossband nicht mit den Maßstäben anderer Bands messen. Das ist so unmöglich. Unsere Schlossband ist einmalig. Die besteht... Unsere Schlossband, die besteht seit ungefähr 20 Jahren und die gibt's nur zu einem einzigen Zweck, nämlich unseren Gesang hier zu begleiten. Die Schlossband tritt nur 7 beziehungsweise 8 Mal im Jahr auf, nämlich hier zu unseren Gottesdiensten. Die macht keine Konzertreisen, die macht keine Vortragslieder, die macht nur Mitsingelieder für uns. Und in dieser Funktion, da ist die Schlossband auch ohne Schlagzeug unschlagbar. Ihr seht... Wir haben wieder mal eine kleine Umbesetzung vorgenommen. Der Lutz, der ist vom Bass ans Banjo gegangen, hat heute das erste Mal Banjo gespielt. Hast du klasse gemacht, ist schön. Und am Bass haben wir einen neuen Mann unter uns, den Frank, den wir heute herzlich begrüßen. Willkommen. Und ich möchte mich bei der Gelegenheit mal bei euch bedanken, meine Lieben. Und als ein kleines Zeichen meiner Dankbarkeit habe ich euch jeden eine Schallplatte mitgebracht. Könnt ihr euch dann aussuchen, ein bisschen Pop, ein bisschen Blues, ein bisschen Gospel, müsst ihr sehen, was euch am meisten liegt. Bitte sehr, der Frank kriegt auch eine, bei dem müssen wir uns einschmeicheln, damit er bei uns bleibt. Und eine ist für dich, Thomas, für den Techniker, die kriegst du nachher noch geliefert, ja? Liebe Freunde, ein deutscher Bischof fliegt zum ersten Mal nach Amerika und vor der Abreise, da warnen ihn seine Freunde vor den amerikanischen Journalisten. Und sagen, pass auf, die Journalisten, die sind wie die Schmeißfliegen. Die stürzen sich auf dich und die quetschen dich aus. Und die verdrehen dir dann das Wort im Mund rum. Am besten, du spielst den Naiven und sagst möglichst wenig. Als der Bischof im Flughafen in New York ankommt, da stürzen sich die Reporter auf ihn mit 1000 Fragen. Zum Beispiel fragt ihn ein Reporter, Herr Bischof, werden Sie hier auch ein Nachtlokal besuchen? In diesem Moment fällt dem Bischof die Warnung seiner Freunde ein. Und er setzt also sein harmloses Gesicht auf und fragt ganz unschuldig zurück, ja, gibt es denn hier Nachtlokale? Daraufhin steht in der Abendausgabe der New Yorker Zeitung, erste Frage des Bischofs bei Ankunft auf dem Flughafen, gibt es hier Nachtlokale? Der Bischof hatte die Frage tatsächlich so gestellt, aber so aus dem Zusammenhang gerissen, ergab das in der Zeitung natürlich ein ganz falsches Bild. Mir ist so etwas Ähnliches voriges Jahr auch passiert. Da hat der Rainer Dick einer Nürnberger Zeitung ein Interview gegeben. Und da ging es auch um unseren Jugendgottesdienst hier und um mich. Und da lese ich doch in der Zeitung den Satz: Lehmann spricht von der Kanzel über aktuelle Themen wie Umwelt- und Friedenssicherung. Da habe ich zwar vorhin gerade mal was über Umwelt gesagt, aber im Großen und Ganzen ist das ja nicht gerade mein Thema. Nun bin ich mit dem Rainer Dick ja dick befreundet. Und als wir uns das nächste Mal trafen, da sage ich zu dem Rainer, sage mal, was hast denn du eigentlich dem Journalisten da erzählt? Ich meine, das kommt zwar vor, dass ich mal was über Frieden und Umwelt sage, aber das ist ja nun nicht meine Hauptbeschäftigung als Prediger. Wie kommst denn du zu dieser eigenartigen Charakterisierung meiner Predigtätigkeit? Tja, sagt der Rainer, das war so. Der Reporter hat mich nach dir ausgefragt und gefragt, ob du auch über Frieden und Umwelt redest. Und da habe ich gesagt, passen Sie mal auf, das Hauptthema vom Theo ist Jesus. Aber wenn es so Situationen oder Texte gibt, sagt er auch mal was über Frieden und Umwelt. Also mit anderen Worten, den Hauptsatz, dass mein Thema Jesus ist, den hat der Journalist weggelassen und bloß den Nachsatz zitiert. Den hatte der Rainer Dick wirklich so gesagt, aber so aus dem Zusammenhang gerissen. Da entsteht ein ganz falsches Bild. Und das kann mit unserer Jahreslosung auch passieren. Die Jahreslosung, über die wir vorhin schon ein Lied gesungen haben, ist ja ein ganz kurzer Satz. Rausgerissen aus einer ganz, ganz langen Predigt. Keinem von uns ist Gott fern. Der Satz steht in der Bibel. Da steht so da, Apostelgeschichte 17, Vers 27. Der Satz ist auch goldrichtig. Aber so aus dem Zusammenhang rausgerissen, da kann man den auch ganz falsch verstehen. So für sich genommen ist das ja eine ziemlich schwammige Aussage. Und um das zu unterschreiben, keinem von uns ist Gott fern, da braucht man eigentlich kein Christ zu sein. Keinem von uns ist Gott fern, das kann jeder einigermaßen religiös eingestellte Mensch auch unterschreiben. Zum Beispiel jeder Pantheist oder jeder New Age-Anhänger. So nach dem Motto, Gott ist überall. Im Atomkern und im Apfelkern und im Kern meiner Seele. Gott ist in allen Dingen, aber Gott ist keine Person. Und genau das sagt die Bibel nicht. Sondern wenn die Bibel von Gott redet und wenn der Paulus von Gott redet, reden die von einer Person. Und zwar von Jesus. Das ist das Thema von Paulus. Jesus, das ist der springende Punkt am christlichen Glauben. Das ist der Punkt, an dem Gott uns Menschen nahegekommen ist. In Jesus hat Gott seine Liebe auf den Punkt gebracht. In Jesus ist Gott ein Mensch geworden. Und seitdem muss jeder, der von Gott redet, von Jesus reden. Sonst redet er am Thema vorbei. Ich möchte heute über die Jahreslosung reden und damit das nicht dran vorbeigeht, da muss ich euch erstmal über den Zusammenhang informieren. Ich habe das schon erwähnt, der Satz wurde gesagt in einer Predigt, die der Apostel Paulus gehalten hat. Der Apostel Paulus, das ist der Mann, der das Christentum nach Europa gebracht hat. Und als der in Athen, der damaligen Hauptstadt von Europa, gepredigt hat, da hat er eben diesen Satz auch gesagt. Keinem von uns ist Gott fern. Nun muss ich euch erstmal ein bisschen die Situation in Athen schildern. Während unsere Vorfahren, die alten Germanen, noch in Miniröcken aus Bärenfell im Wald rumkrochen und Heidelbeeren einsammelten und noch gar nicht auf der Bühne der Weltgeschichte aufgetreten waren, da hatten die alten Griechen schon eine glanzvolle Geschichte hinter sich. Es hat wohl selten einen Platz auf dieser Welt gegeben, wo es von Genies und Spitzenreitern so gewimmelt hat wie damals in Athen. Es sind selten so viele Denker und Dichter auf einem Haufen gewesen. Und ihr habt ja sicher alle schon mal solche Namen gehört wie Plato oder Sokrates oder Aristoteles oder sowas. Und ihr braucht ja bloß eine Tageszeitung aufzuschlagen. Und dann könnt ihr sehen, dass die wichtigsten Begriffe unseres modernen Lebens von A bis Z, von Atom bis Zoologie, aus der griechischen Sprache kommen. Zum Beispiel Demokratie, Philosophie, Physik, Musik, Mathematik, Politik und so weiter. Aber die Griechen, das waren nicht nur Asse auf dem Gebiet des Geistes, sondern auch auf anderen Gebieten. Die haben zum Beispiel die Olympiade erfunden und die klassische Kunst. In Athen, da stand zum Beispiel der berühmte Parthenon-Tempel mit 98 herrlichen Marmorsäulen. Also im Vergleich zu diesem Bauwerk, da ist diese Kirche hier eine bescheidene Gartenlaube. In Athen ist jeder Balkon und jeder Türgriff ein Kunstwerk. Und in dieses Eldorado der Schönheit, der Künstler, der Dichter, der Denker und Geisteshelden, da will Paulus seine Botschaft bringen. Die Botschaft von Jesus. Er unternimmt zunächst einen Spaziergang durch die Stadt. Und je länger er das tut, umso mehr kommt er in Wut. Und zwar foppt er sich über die vielen Götterstandbilder. Dort, wo bei uns eine Litfaßsäule steht, da stand bei denen ein Götterstandbild. Wo man auch hinspuckte, da traf man so eine olympische Figur mit göttlich geschwungenem Waden und fein aus Marmor poliertem Hintern. Dutzendweise an jeder Ecke, wie bei uns im Museum. Den Paulus macht das je länger, je mehr nervös. Nicht, weil die alle oben ohne und unten ohne waren. Das war ja Kunst. Und Paulus war ja kein Banause. Aber der Paulus kann es einfach nicht fassen, wie gebildete Menschen so primitiv sein können. Wie die als kluge, tüchtige Menschen an Götter glauben können, die sie mit eigenen Händen gemacht haben und eigenhändig aus Marmor hergestellt haben. Solche Primitivlinge gibt es ja heute auch noch. Zum Beispiel die sich an ihre Pappe so ein Kleeblatt dran kleben und halten das für Unfallschutz. Das hilft besonders gut, wenn man es für Westgeld im Intershop gekauft hat. Oder wenn sie einer höheren Gehaltsstufe angehören, da schrauben die sich dann ja ein versilbertes Hufeisen an ihren Lader dran. Muss irgendwo eine Schraube locker sein. Auch 50 PS unter der Motorhaube können eine gewisse Leere unter der Mütze nicht verdecken. Der Paulus ist entsetzt über den Geisteszustand der Athener. Das sind kluge Leute, die wissen sagenhaft viel. Manche von denen denken sogar, sie wissen alles. Nur einer von den Athenern hat gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Das war der Sokrates, der Weiseste von allen. Denn einer, der weiß, dass er nichts weiß, weiß immerhin mehr als einer, der nicht weiß, dass er nichts weiß. Jedenfalls, die Athener waren von der superschlauen Sorte. Aber gerade das eine, das Wichtigste, worauf es ankommt, das wissen die nicht. Die kennen den lebendigen Gott nicht und beten tote Marmorgötzen an. Die wissen nicht, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und beten tote Materie an. Und das nervt den Paulus. Und was ihn am meisten auf die Palme bringt, das ist Folgendes. Bei seinem Spaziergang, da stößt er plötzlich auf einen Sockel, auf dem obendrauf gar kein Götterstandbild draufsteht. Der Sockel ist obenrum total leer. Absolut oben ohne. Es steht keiner drauf, aber es steht eine Inschrift dran. Nämlich dem unbekannten Gott. Und als er das liest, da haut es bei ihm die Sicherung durch. Diese gebildeten Griechen haben Götter für jede Gelegenheit. Die haben einen für den Krieg, einen für die Liebe, einen für die Diebe. Die haben im Ernst einen für die Diebe gehabt, einen Gott. Das war praktischerweise gleichzeitig der Gott der Kaufleute und der Zöllner. Wenn man heute durch unsere Städte sieht und man geht und manche Preise sieht, da hat man ja den Eindruck, dass dieses Götterkombinat immer noch besteht und viele Anhänger hat. In Athen hatten sie also Angst, dass sie aus lauter Vorsichtigkeit vielleicht irgendeinen der vielen möglicherweise existierenden Götter übersehen haben könnten. Und da haben sie dieses Passament aufgestellt für diesen unbekannten Gott. Sozusagen für alle Fälle. Man kann ja nie wissen, vielleicht gibt es doch noch einen. Tatsächlich, Leute, es gibt einen. Was heißt hier noch einen? Es gibt überhaupt einen. Es gibt nur einen wahren, lebendigen Gott. Das ist der Gott der Bibel. Paulus kennt den. Aber die Athener, die kennen den nicht. Und deshalb tun ihm die Athener leid, so wie ihr mir leid tut, wenn ihr Atheisten und keine Christen seid. Was nützt euch denn eure ganze Bildung, euer ganzes Können, wenn ihr Gott nicht kennt? Was nützen euch alle eure Erkenntnisse, wenn ihr die höchste Erkenntnis nicht habt, nämlich die Gotteserkenntnis? Ich meine Bildung und Wissenschaft in allen Ehren. Ich bin selber ein sogenannter Gebildeter, ich bin auch mit Leib und Seele ein Wissenschaftler. Aber das alles ist doch für mein Leben nicht das Entscheidende. Sondern entscheidend ist, dass ich wissen kann, Gott liebt mich mit all meinen Fehlern und Schwächen. Und Gott führt mich durch alle Probleme und Dunkelheiten meines Lebens. Das Entscheidende an meinem Leben ist doch nicht, dass ich meine gelehrte Doktorarbeit geschrieben habe, sondern dass Gott meinen Namen mit dem Blut seines Sohnes Jesus in das Buch des Lebens eingeschrieben hat. Denn das Blut von Jesus Christus, das macht uns frei von aller Sünde. Das Entscheidende ist, dass ich erfahren habe, Gott gibt mir das, was mir keine Philosophie, keine Bildung, keine Wissenschaft gibt. Nämlich Vergebung meiner Schuld, ein ewiges Leben, Frieden mit Gott. Alles Wissen dieser Welt ist nichts gegen das eine Wissen. Gott ist da. Gott ist für mich da. Gott liebt mich. Der sorgt für mich. Und das will Paulus den Athenern sagen. Und deswegen geht er zu denen auf den Marktplatz. Den Marktplatz müsst ihr euch so vorstellen, alles voller Apfelsinen, Kartoffelkisten, Datteln, Pflaumen, Marktweiber und Professoren und Studenten. Die hatten die Eigenart damals in Athen, dass die Professoren mit ihren Studenten zwischen den Apfelsinenkisten hin und her marschierten und dort über philosophische Probleme diskutierten. Ich finde übrigens, dass es für eine Philosophie nur gut sein kann, wenn sie einen so engen Kontakt zur Marktwirtschaft hat. Lieber eine nichtssagende Philosophie zwischen vollen Apfelsinenkisten als eine vielsagende Philosophie zwischen leeren Regalen. Oder anders gesagt, dass wir 40 Jahre nach dem Krieg beim Einkaufen immer noch Schlange stehen müssen, das ist eine Beleidigung unserer Menschenwürde. Der Paulus fängt an, mit den Athenern zu diskutieren. Nicht über leere Regale, sondern über diesen leeren Sockel. Aber die Athener, die machen sich bloß über den lustig. Die nehmen den nicht ernst, die bezeichnen den als Schwätzer, als Saatkrähe, als kleinen Spatz. Ihr wisst doch, die Spatzen, die Schmutzfinken, die hacken auf der Straße aus dem Pferdeäppeln die Körner raus und das essen die dann. Und so einer bist du, sage ich dir zum Paulus. Du rennst hier rum und pickst ein paar Weisheitskörner auf. Du bist ein geistlicher Kippenstecher. Andere sagen wieder, was will denn dieser kleine jüdische Zwerg, der will wohl hier neue Götter einführen. Sowas ist in Athen lebensgefährlich gewesen. Denn die wollten damals neben der offiziellen Ideologie, Verzeihung Religion, da wollten die nichts anderes gelten lassen. Und der Sokrates, der war getötet worden, weil ihm vorgeworfen wurde, er hätte neue Götter einführen wollen. Also die Sache ist ziemlich gefährlich, es gibt ein großes Durcheinander. Es passiert das, was passieren musste. Die Sache dringt bis zum Rathaus. Es gibt einen Aufruhr, der Paulus wird verhaftet. Das heißt, verhaftet ist ein bisschen stark ausgedrückt. Die Athener sind höfliche Menschen. Die verhaften nicht gleich, sondern sie schicken erstmal eine Vorladung zwecks Klärung eines Sachverhalts. Vers 19. Können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du lehrst? denn du bringst etwas Neues vor unsere Ohren. Wir möchten gerne wissen, was das ist. Paulus muss auf dem Areopag erscheinen. Der Areopag, das ist damals so eine Art Ministerium, was darüber zu befinden hat, welche Religionen und Philosophien im Staat erlaubt sind und welche nicht. So eine Art oberste Zensurbehörde, die darüber entscheidet, was geglaubt, gelehrt, geredet und so weiter gedacht werden darf. Und der Paulus muss sich vor diesem Gremium wegen seiner Predigten offiziell verantworten. Er fängt seine Rede an, indem er den Athenern erstmal ein Kompliment macht. Er sagt, ihr Männer von Athen, ich sehe, ihr seid sehr religiös. Ich habe wohl bemerkt, dass ihr die Götter hoch verehrt. Die Athener reiben sich geschmeichelt die Bäuche. Das hört man ja gern, dass man ein frommer Mensch ist. Aber gleich im nächsten Satz geht Paulus zum Angriff über. Er fährt nämlich fort und sagt, ich bin herumspaziert, habe mir eure Heiligtümer betrachtet und habe einen Altar gefunden, da stand drauf dem unbekannten Gott. So weit, so gut. Das wussten die auch. Aber jetzt packt Paulus den Stier bei den Hörnern. Jetzt lässt er die Katze aus dem Sack. Er sagt nämlich, und diesen Gott, den ihr unwissend verehrt, den kenne ich. Und mit dem will ich euch jetzt mal bekannt machen. Bei dem Wort unwissend, da zucken die Athener zusammen, als ob sie ein Pferd getreten hätte. Das hören diese Herren, die die Bildung mit Löffeln gefressen haben, natürlich nicht gerne, wenn ihnen so ein hergelaufener Mensch Unwissenheit bescheinigt. Und zwar Unwissenheit über den lebendigen Gott. Und bevor die ihre Schrecksekunde überwunden haben, da fängt der Paulus eine Predigt an und er bezeugt von diesem Gott viererlei. Erstens, sagt er, Gott ist der Schöpfer. Das heißt, Gott ist nicht der erste Anstoß, Gott ist kein Prinzip, wie manche Philosophen meinen. Die Welt ist kein Machwerk einer göttlichen Produktionsgenossenschaft, wie sich das die Griechen in ihrer Religion gedacht haben. Die Welt ist auch kein Zufallsprodukt, keine sich bewegende und entwickelnde ewige Materie, wie die Materialisten sich das denken, sondern die Welt ist von Gott geschaffen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist der erste Satz der Bibel. Und von diesem einen Gott, der alles geschaffen hat, da schließt Paulus weiter auf die Einheit des Menschengeschlechtes. Und er sagt, alle Geschlechter der Menschen, die auf der Erde sind, sind von einem Blut. Und als die Athener das hören, da geraten sie in Wut. Ihr müsst euch vorstellen, die Griechen, das waren ganz arrogante Snobs. Die selber betrachteten sich als Herrenrasse, Edelrasse. Und alles andere, was nicht Grieche war, das hieß Barbar. Und jetzt kommt da einer daher, so ein hergelaufener jüdischer Straßenprediger, also auch ein Barbar. Und der behauptet, alle Menschen wären aus einem Teig. Alle Menschen wären Brüder. Wenn die Athener damals auf Paulus gehört hätten, wenn Europa diese Botschaft der Bibel aufgenommen hätte, da hätten Millionen Menschen nicht zu sterben brauchen. Da wäre nicht so unmenschlich viel Menschenblut vergossen worden. Und heute ist diese Botschaft ja aktueller als je. Die Rassenfrage ist eine der brennendsten Fragen der Menschheit geworden. Die macht uns inzwischen in Deutschland ja auch wieder zu schaffen. Im Westen kommen die Nazis auf der Welle der Ausländerfeindlichkeit nach oben. Und wie in unserem Land und in unserer Stadt über die Ausländer geredet wird, das wisst ihr ja selber ganz genau. Es wird Zeit für uns alle, für Christen und für Nichtchristen, dass wir endlich der Botschaft der Bibel glauben. In dieser Botschaft, da liegt die Hoffnung für die Rettung der Welt. Das ist der Weg zum Frieden in der Welt und auch zum Frieden in deinem persönlichen Leben. Dazu lebst du nämlich, damit du Gott findest. Das ist das Zweite, was der Paulus hier sagt. Gott wollte, dass die Menschen ihn suchen sollen und finden möchten. Mensch, du bist von Gott geschaffen, um ihn zu suchen und zu finden. Jeder Mensch, besonders jeder Junge, stellt sich irgendwann die Frage, wozu bin ich denn überhaupt da? Bitte, das steht hier schwarz auf weiß, du sollst Gott suchen. Und Gott hat ja ausdrücklich versprochen, wenn ihr mich mit ganzem Herzen sucht, dann will ich mich auch von euch finden lassen. Gott spielt doch mit uns nicht blinde Kuh. Der lässt sich nicht im Unklaren, ob es ihn gibt oder nicht gibt. Und wenn ja, wo man ihn dann finden kann. Gott lässt sich finden von jedem, denn, und nun kommt der Satz unserer Jahreslösung, keinem von uns ist Gott fern. Seit Jesus seinen Fuß auf diese Erde gesetzt hat, kann kein Mensch mehr sagen, ich kann Gott nicht finden, mir liegt das absolut fern. Ich sage dir, Gott ist dir genauso nahe wie mir. Und wenn du mit ihm nichts anfangen kannst, dann liegt das nicht daran, dass Gott dir ferne ist, sondern dass du dich von ihm entfernt hast. Dann komm zurück aus deiner Gottesferne. Vom Menschen aus gesehen kann die Entfernung zu Gott unendlich weit sein. Von Gott aus gesehen ist die Entfernung zum Menschen ganz klein. Seit Jesus seinen Fuß auf diese Erde gesetzt hat, da beträgt die Entfernung zwischen Gott und Mensch nur einen einzigen Schritt. Und das ist der Schritt der Bekehrung. Und das ist das Dritte, was Paulus hier von Gott sagt. Vers 30. Gott fordert Bekehrung und fordert alle Menschen auf, Buße zu tun an allen Enden der Erde. Hast du das gehört? Alle Menschen, überall. Nicht bloß hier in Karl-Marx-Stadt und nicht bloß damals. Überall. Keiner von uns muss ohne Gott sein. Keiner von uns muss ein Atheist sein. Jeder von uns kann die Nähe Gottes erfahren. Seit Gorbi, da pfeifen das die Spatzen von allen Dächern. Es muss ein neues Denken her. Paulus, der Bote Gottes, der hat genau diese Botschaft vor 2000 Jahren nach Europa gebracht. Denn Bekehrung, Umkehr, das heißt im Griechischen Sinnesänderung, neues Denken. Damals hat Paulus den großen Denkern gesagt, Denken ist gut, Umdenken ist besser. Und er hat noch dazu gesagt, wo man das neue Denken herkriegen kann, nämlich von Jesus. Aber als der anfing, von Jesus zu reden, da fingen die anderen an, ihn auszulachen. Von dem wollten sie nichts wissen. Heute ist uns das Lachen inzwischen vergangen, weil wir sehen, dass die Welt, Gottes gute Schöpfung, zerstört wird, wenn die Menschen nicht umdenken und auf Gott hören. Gott fordert jeden von uns auf, dass wir uns bekehren. Und keiner von euch, der sein Leben ohne Gott weiterlebt, hat einmal einen Grund zur Entschuldigung. Denn, und das ist das Vierte, was der Paulus hier sagt, Gott ist der Richter. Er hat einen Tag festgesetzt, an welchem er richten will den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Das geht hier nicht immer so weiter, dass jeder macht, was er will und nicht nach dem Willen Gottes fragt. In Gottes Fahrplan ist der Tag bereits festgesetzt, an dem unsere Erde ihre letzte Runde dreht. Und dann kommt das letzte Gericht, denn dann kommt Jesus wieder und er ist der Richter. Denn Jesus ist ja nicht tot, sondern er lebt, er ist auferstanden. Und er wird uns alle vom Tode auferwecken und im Gericht vor sich stellen und er wird entscheiden, wo wir hingehen, ins ewige Leben oder in die ewige Verdammnis. In dem Augenblick, als der Paulus das Wort Auferstehung ausspricht, da reicht's denen. Die einen spotten höhnisch, die anderen sagen höflich, schönen Dank, Herr Paulus, war interessant, vielleicht hören wir uns das nächste Mal was von Ihnen an. Und einige bekehren sich. Heute Abend sind in dieser Kirche genau die gleichen drei Gruppen. Einige feixen und spotten, wenn ich von der Auferstehung rede. Und für euch steht ein Extrawort in der Bibel, das heißt, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Einige von euch winken lächelnd ab und sagen, ach, immer Theos Bekehrungsplatte, was soll's, vielleicht später mal, heute jedenfalls nicht. Für euch steht auch ein extra Wort in der Bibel, das heißt nämlich, heute wenn ihr seine Stimme hört, dann verstockt eure Herzen nicht. Und einige von euch werden heute den entscheidenden Schritt tun, sich bekehren, ein Leben mit Jesus anfangen. Und auch für euch steht ein extra Wort in der Bibel. Das heißt nämlich, wer zu mir kommt, sagt Jesus, den schicke ich nicht wieder fort. Wer zu ihm kommt, ist für Zeit und Ewigkeit bei ihm. Und zu welcher Gruppe du gehörst, das entscheidest jetzt du ganz alleine. Jedem ist Gott jetzt ganz gleich nah. Und jeder in dieser Kirche hat jetzt die gleiche Chance. Denn so steht das hier im Vers 31, Gott hat jedem den Glauben angeboten. Das heißt also, glauben können kann jeder. Die Frage ist, ob du willst.
Lass uns beten.
Herr, diese Pille ist nicht so leicht zu schlucken. Dass du uns liebst, geht uns runter. Dass wir einmal vor deinem Gericht erscheinen müssen, wollen wir nicht wahrhaben. Hilf uns, dass wir das aushalten und weder das eine noch das andere verdrängen. Wir danken dir dafür, dass die gute Nachricht, dass du dich in uns verliebt hast, uns erreicht hat, dass sie hier zu den Sachsen nach Karl-Marx-Stadt gekommen ist, dass sie hier im ganzen Land laut geworden ist und durchgedrungen ist. Hab Dank, dass sich in diesen Zeiten hier in diesem Land Menschen für dich entscheiden, dass sie für dich und mit dir leben als bekennende, erkennbare Christen. Wir danken dir, dass du diesen Tag gemacht hast, an dem du uns dieses Angebot machst. Und wer das kann, der ist jetzt eingeladen, mit mir zusammen das Gebet des Herrn zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und jetzt geht hin im Frieden dieses auferstandenen Herrn. Es segne und es behüte dich, Gott der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Friede sei mit euch. Amen.